55 Tore, ausverkaufte Arenen. Die zweite Liga zeigt nach zwei Spieltagen eindrücklich, wie attraktiv sie ist. Damit herzlich willkommen zu Inside Zweite Liga, der ballorientiert Talk zur zweiten Bundesliga. Herzlichen Dank hier erstmal für euer Feedback, für eure Kritik und euer Lob für die letzte Folge. Damit gebe ich jetzt erstmal zu Julian.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Auch von meiner Seite nochmal herzliches Dank. Dankeschön für euer zahlreiches Feedback. Tatsächlich kam es öfter zur Sprache, dass ihr euch wünscht, dass wir auch einen kleinen Ausblick auf den nächsten Spieltag geben. Und ja, wir sind da natürlich immer offen für eure Wünsche und deswegen versuchen wir das ab jetzt umzusetzen. Diese Woche noch nicht, aber nächste Woche ist ja dann Pokalwochenende. Da werden wir dann natürlich auf den Pokal blicken von den Zweitligisten und aber auch ein bisschen ausführlicher dann auf den anstehenden dritten Spieltag. Und auch in Zukunft haben wir uns überlegt, dann beispielsweise immer drei Top-Spiele rauszupicken für den kommenden Spieltag und die da ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen.
Hertha BSC gegen Wien Wiesbaden 0:1. Paul Dardai hatte eine Präsenz in der gegnerischen Hälfte wie schon seit 20 Jahren nicht mehr diagnostiziert. Wie hast du die Hertha gesehen?
Ja, ist natürlich eine schwierige Aussage. Prinzipiell klar, die Hertha war aktiver, als man es in der ersten Liga oft gewohnt war. Aber ja, das liegt auch ganz, ganz klar in der Natur. Wenn man sich mal die Expected Goals anschaut, die variieren ein bisschen je nach Anbieter. Bei manchen ist die Hertha klar vorne, bei manchen aber auch Weden knapp vorne. Insgesamt kann man hier vielleicht einen leichten Vorteil zugunsten der Hertha herauslesen. Aber insgesamt war es dann schon sehr ausgeglichen. Ja, also bei Schüssen auch sehr ausgeglichen. Ballkontakte in der gegnerischen Box 17:17 auch ausgeglichen. Hertha 54%, Ballbesitz ein bisschen vorne. Hertha viele Flanken geschlagen, aber oftmals nicht gut vorbereitet gewesen darauf. Einfach aus dem Halbfeld reingeflankt, in der Folge auch recht wenig Abnehmer gefunden. Prinzipiell im Vertikalspiel haben sie es eigentlich recht präzise gespielt, aber einfach deutlich zu wenig Torgefahr daraus entwickelt.
Man kann der Hertha im Punkto Einsatz ja gar keinen Vorwurf machen. Allerdings habe ich den Eindruck, irgendwie wird im Mittelfeld viel um den heißen Brei herumgespielt. Man kommt auch gar nicht so richtig zu Abschlüssen.
Ja, da kann ich dir vollkommen beipflichten. Vor allem das mit puncto Einsatz trifft es auf jeden Fall gut. Da kann mir ja wirklich nichts vorwerfen. 5 Kilometer mehr gelaufen fast als Wien. Über 40 Sprints mehr. Insgesamt auch mehr Zweikämpfe gewonnen. Aber tatsächlich sind die Probleme recht offensichtlich. Die liegen ganz klar in der Kreativabteilung. Aber es ist auch wenig verwunderlich. Kein richtigen zentralen Mittelfeldspieler mit Richter. Spielt jemand auf der 10, der eigentlich auch ein Flügelspieler ist und da auch wenig kreative Momente mit sich bringt. Wie du hast es ganz gut ausgedrückt, viel um den heißen Brei herumgespielt. Wien war letztendlich nicht viel ungefährlicher, obwohl sie eine andere Herangehensweise hatten. Ja, also die Hertha hat zum Beispiel 49 Offensivduelle geführt, Wien insgesamt 64, also haben da auf jeden Fall gutes Spiel gemacht. Bei Hertha auch ein bisschen das Problem, zum Beispiel Rehse hat man nicht in die richtigen Situationen gebracht. War zwar sehr aktiv mit 63 Ballkontakten, die meisten aller Offensivspieler, sogar mit Abstand. Ist aber kaum in 1-gegen-1-Situation gekommen, was ihn so stark macht. Hat nur 2 von 4 Dribblings gewonnen. Ansonsten haben wir eine gute Leistung gezeigt, muss man auch sagen. Hat einige Chancen kreiert. Aber wie gesagt, man hat ihn weder in isolierte 1-gegen-1-Situation gebracht und auch in keine Situation, wo er hätte sein Tempo ausspielen können. Also bei der Hertha schon noch viel Luft nach oben.
Wien Wiesbaden hat jetzt 4 Punkte aus 2 Spielen, ein hervorragender Wert für einen Aufsteiger. Was macht die Mannschaft aus Wien so erfolgreich?
Ja, tatsächlich Wien, sehr spannender Aufsteiger bislang, nach einem guten Punkt in Unterzahl gegen Magdeburg. Jetzt der Sieg kurz vor Schluss bei der Hertha. Ist ganz spannend zu sehen. Wien spielt deutlich mehr Fußball, würde ich mal nennen, als in der Aufstiegssaison. Letztes Jahr sehr viel mit langen Bällen operiert. Tatsächlich jetzt hat man nach 2 Spieltagen die wenigsten langen Bälle geschlagen. Also das ist schon ein sehr überraschender Wert. Ja, da zeigt sich dann meiner Meinung nach auch, dass Kauzinski eben eine gewisse Flexibilität in seiner Herangehensweise mitbringt. Und ja, auch seine Erfahrung macht da auf jeden Fall einen guten Job. Wen ich unglaublich stark fand gegen die Hertha war Lee. Hat immer wieder gut in den Halbräumen agiert. War gut im 1-gegen-1, hat eine Top-Passquote. Technisch super Spieler und hat selbst eine Großchance vergeben, aber ja, Wien auf jeden Fall ein bisschen überraschend von der Herangehensweise, aber machen einen Top-Job und haben die 4 Punkte auf jeden Fall nicht von irgendwo her geholt.
Kiel gegen Fürth. Christian, das Kleeblatt war ja nach dem hohen Sieg in der Vorwoche durchaus als Favorit nach Kiel gefahren. Wie hast du das Spiel gesehen?
Es war durchaus ein ausgeglichenes Spiel. Das zeigen schon allein die Ballbesitzverhältnisse von 49 zu 51. Fürth war eine Stunde lang vielleicht tendenziell die gefährlichere Mannschaft. Ich denke da an den Freistoß von Green. Und ging dann vielleicht nicht komplett unverdient nach 63 Minuten in Führung. Klar, zu dieser Phase, zu dieser Zeit war es vielleicht ein bisschen aus dem Nichts. Aber wie gesagt, führt mit den gefährlicheren Aktionen, aber auch ohne wirklich entscheidend hervorzustechen. Hervorgestochen ist hingegen wieder Julian Green, der da wirklich gefallen hat auf der 8 im 3-4-1-2 von Zorniger. Sehr aktiv, an der Hälfte aller Abschlüsse beteiligt und ja, immer ein wichtiger Faktor im Fürther Spiel.
Was war letztendlich das Erfolgsrezept für die Störche, die sich ja in vielen Mannschaftszeilen durchaus neu formieren mussten?
Es war dann eine Umstellung vom Kieler Trainer Marcel Rapp, die da sozusagen die Wende gebracht hat. Pichler, der zuvor eher auf der linken Seite unterwegs war, ging eben neben Schuto Maschine in die Spitze, ins Zentrum, und das hat sich ja merkbar ausgezahlt und ja, verdeutlicht auch nochmal die Bedeutung eines Zielspielers in einem Team, wo auch viele technisch versierte Spieler aktiv sind. Bei beiden Toren Pichler wirklich mit einer entscheidenden Rolle. Beim 1:1 pflückt er einen langen Ball mit dem Kopf runter und verarbeitet diesen. Ja, ermöglicht da eben das einfache Überspielen des Mittelfelds mit seinen Qualitäten. Auch beim 2:1 zu sehen, auch hier wieder ein langer Pass. Pichler lässt ihn klatschen. Dadurch kann Maschino einen wirklich gut getimten und starken Lauf in die Tiefe nehmen, wodurch letztendlich der Elfmeter entstanden ist. Ja, man muss sagen, wirklich stark von Kiel, die trotz einer neuen und auch jungen Truppe da stabil geblieben sind, nach Rückstand stark reagiert haben und eben auch einen Branimir Hirgota im Sechserraum sehr gut kontrollieren konnten. Vor allem Sander stach da hervor mit 13 geführten Duellen, wovon er 9 gewonnen hat. Auch ein Tom Rothe, sehr aktiv auf der linken Seite, nicht nur aufgrund seines Assists hervorgestochen. Und ja, bei Fürth muss man sagen, letztendlich haben 30 starke Minuten vor der Halbzeit nicht gereicht. Und für Holstein gab es hingegen einen Traumstart mit 6 Punkten.
Julian, Paderborn gegen Osnabrück. Max Kruse mit 49 Ballkontakten schon wesentlich besser angebunden als im ersten Spiel. Wie hast du Paderborn und Max Kruse gesehen?
Ja, fangen wir mal mit Kruse an. Also prinzipiell ja, er war besser ins Spiel eingebunden, jetzt auch nicht so oft. Also Paderborn viel den Ball gehabt, dafür noch gar nicht so viele Aktionen, aber trotzdem hat er schon einige Chancen kreieren können. Man hat seine Qualität gesehen, hat auch das Tor gut vorbereitet, selber jetzt nur einen Schuss abgegeben, aber dafür 4 Torschüsse vorbereitet. Ja, ein bisschen damit einhergehend für mich das Problem im Paderborner Spiel noch ein bisschen, dass der Weg in die Tiefe ein bisschen fehlt. Du hast vorne mit Conte natürlich einen, der absolut die Benchmark ist in puncto Tiefenläufen in der zweiten Liga, aber dahinter und um ihn rum mit Kruse und Muslia eben 2 Spieler, die den Ball in den Fuß wollen und am Fuß haben wollen, da vermisse ich aktuell noch so ein bisschen Tiefgang im Spiel von Paderborn. Hatten wahnsinnig viel Ballbesitz, 70% Ballbesitz, dennoch am Ende beide Teams 13 Schüsse abgegeben, 5 davon aufs Tor, also sehr ausgeglichen. Osnabrück hat es gut gemacht, hat sich aufs Verteidigen beschränkt, aufs tiefe Verteidigen. Paderborn hat es nicht geschafft, Tempo ins Spiel zu bringen. Wahnsinnig viele Querpässe gespielt, war ein bisschen Ausdruck der Kreativlosigkeit, wenn man es mal hart formulieren möchte. Also haben zum Beispiel 313 Querpässe gespielt, Osnabrück nur 69 Querpässe, Osnabrück insgesamt nur 224 Pässe. Also ja, zeigt ganz gut, wie Paderborn eben es nicht geschafft hat, offensiv viel in Erscheinung zu treten, haben einfach zu wenig Gefahr aus der Dominanz entwickelt und ja, deswegen hat es dann am Ende nur für einen Punkt gereicht.
Osnabrück war ja das Team, das sich im letzten Jahr konsequent spielerisch dem gegnerischen Tor angenähert hat. Jetzt habe ich dieses Jahr den Eindruck, man versucht es konsequent mit langen Bällen. Kann man sagen, Tobi Schweinsteiger hat da sein Spielsystem komplett geändert?
Ja, tatsächlich nach den ersten beiden Spieltagen deutet es ein bisschen darauf hin. Letztes Jahr, du hast es ja schon angesprochen, waren tatsächlich die Mannschaft mit den wenigsten langen Bällen der dritten Liga. Jetzt aktuell ist es mit Abstand die Mannschaft, die die meisten langen Bälle schlägt. Ist auf jeden Fall sehr auffällig. Man muss auch sagen, KSC und jetzt auch Paderborn, beide Teams hochgepresst. Das Pressing haben sie eben konsequent mit langen Bällen überspielt. Dadurch natürlich auch im Paderborn nur 6 hohe Balleroberungen, was jetzt ein sehr niedriger Wert ist. Klar, das hat man dadurch erfolgreich umgangen, das Anlaufen der Paderborner. Und was sie aber trotzdem noch auszeichnet ist, wenn man jetzt wieder mit Paderborn vom Spiel vergleicht, dass sie tatsächlich bei den progressiven Pässen, bei den Pässen nach vorne, eine höhere Präzision hatten als die Paderborner. Also muss man sagen, dass das auf jeden Fall bislang gut fruchtet. Und ja, der Punkt am Ende ein bisschen glücklich, ja. Also verstehe ich auch Kwasniok, wenn er sagt, das Spiel kannst du auch vorher 2-0 entscheiden. Ja, aber es ist jetzt kein komplett gestohlener Punkt. Deswegen scheint auf jeden Fall ganz gut zu klappen, was Osnabrück und Schweinsteiger bislang machen.
Kommen wir zum FC St. Pauli, kommen wir zu den Kiez-Kickern. Auch volles Haus zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, die Fortuna, ich habe den Eindruck, man ist noch nicht ganz angekommen, was den Angriff angeht. Da geht noch wesentlich mehr. Wie denkst du darüber?
Die Fortuna war, wie schon am ersten Spieltag, offensiv wieder sehr zurückhaltend. Nichtsdestotrotz muss man sagen, guter Start, 1-0 Tore, 4 Punkte und das gegen namhafte Gegner wie Hertha und Pauli. Also das ist schon mal eine gute Grundlage für eine gute Saison. Ja, bezogen auf das Spiel gegen Pauli war vor allem in Halbzeit 2 kaum etwas zu sehen von der Fortuna. Man hatte zwar mehr Ballbesitz in dieser Hälfte, aber offensiv eben mit kaum Durchschlagskraft. Es fehlen die Lösungen, ins letzte Drittel zu kommen und auch dort angekommen gefährlich zu werden. Das Risiko wird weiterhin gescheut, also wirklich wenig Dribblings. Interessant auch der Fakt, die Fortuna ist bisher das einzige Team der zweiten Liga, die noch keinen erfolgreichen Schnittstellenpass hinter die Kette des Gegners spielen konnte. Also das zeigt wirklich nochmal diese Probleme und auch noch dieses Potenzial, das es noch gibt beim Offensivspiel. Wenn etwas ging, dann eher über Felix Klaus, der da 6 von 9 Schüssen der Fortuna nahm. Auch sinnbildlich, dass davon nur einer im 16er des Gegners war und ja, letztendlich glücklos. Gegen den Ball war man auch eher zurückhaltend, hat Pauli da wirklich in Ruhe aufbauen lassen, hat dann sich auf die Kompaktheit beschränkt und wirklich auch wenig auf hohe Balleroberungen gedrängt.
Obwohl das Spiel unentschieden ausgegangen ist, könnte man sagen, Pauli wollte den Sieg ein Stückchen mehr als Düsseldorf?
St. Pauli wählt da wirklich einen aktiveren Ansatz, auch was das Pressing angeht, versucht man den Gegner früher unter Druck zu setzen, so schnell wie möglich wieder den Ball zu gewinnen, um selbst die eigenen Qualitäten im Ballbesitz einzubringen. Man sucht viele spielerische Lösungen, es wird wirklich kaum lang geschlagen, zeigt auch nochmal die Passquote von 91% und in der Folge konnte man wirklich deutlich mehr Angriffe fahren als die Fortuna, ist häufiger und auch wirklich besser ins letzte Drittel gekommen, hat dann dort versucht, die Einzelkönner in Szene zu setzen. Elias Saad auch wieder sehr oft das 1 gegen 1 gesucht. Letztendlich konnte man sich auch die ein oder andere gute Chance herausspielen. Insbesondere Kapitän Jackson Irvine ist da wirklich immer wieder von der 8 aus der Tiefe in den 16er gestoßen, hatte 5 Abschlüsse, 4 davon im 16er. Aber man blieb letztendlich glücklos, hat die ein oder andere Chance eben liegen lassen. Und dann war es letztendlich ein 0-0, mit dem wohl eher die Fortuna besser leben kann. Positiv für die Fortuna, man hat wirklich schon 4 Punkte auf dem Konto und dazu noch viel Luft nach oben.
KSC gegen den Hamburger Sportverein. Erstes Pflichtspiel im neuen Karlsruher Wildparkstadion. Die Benesch-Festspiele gehen auf Seiten des HSV auf jeden Fall weiter, das hat man gesehen. Wir haben ein sehr intensives Spiel verdient, am Ende ein glückliches Unentschieden. Geht das Spiel so in Ordnung? Ist das verdient?
Ja, du hast es angesprochen, war ein sehr intensives Spiel. Ich denke, dass am Ende beide wahrscheinlich so ein bisschen hadern werden mit dem Punkt, aber am Ende müssen beide zufrieden sein und meiner Meinung nach geht der Punkt auch in Ordnung. Sehr ausgeglichenes Spiel. in puncto Ballbesitz, in puncto Passquote, in puncto Expected Goals, in puncto Torgefahr. Einfach wirklich nahezu Party, die Stats. Was ein bisschen auffällig ist, tatsächlich der HSV mit 25 hohen Balleroberungen. Das ist ein wahnsinniger Wert. Aber daraus hat man zu wenig gemacht. KSC ein tolles Spiel gemacht, toll reingekommen. Verdient in Führung gegangen. Dann ja, hatte der HSV ganz gute Umschaltaktion. So fällt dann auch das 2-1 durch Glatzel, wenn auch ein bisschen glücklich. Aber ja, also Karlsruhe muss man sagen, wirklich Hut ab, wahnsinnig viel Wucht, die die da einfach entwickeln. Haben 36 Flanken geschlagen, viele davon nahe der Grundlinie, also wirklich aus gefährlichen Positionen. Dadurch, wie gesagt, viel Wucht in der gegnerischen Box entwickelt, hatten dort 30 Ballaktionen zum Vergleich der HSV beim KSC nur 16. Also kann man sich aus HSV-Sicht nicht beschweren, dass man später noch das Gegentor bekommt, natürlich. War es glücklich, aber prinzipiell geht der Punkt aus meiner Sicht auf jeden Fall in Ordnung.
Jetzt waren auf Seiten der HSV-Anhänger viele der Meinung, man hat besonders in der Abwehr letztes Jahr den Aufstieg verspielt. Man hat gegen Karlsruhe gesehen, der HSV hat sich defensiv richtig reingeschmissen, ist wirklich gut in die Zweikämpfe gekommen. Etabliert sich jetzt da gerade ein neuer Spielstil?
Ja, ist auf jeden Fall auffällig, wenn man sich das Ganze anschaut. Der HSV hat aktuell nur die 10 meisten Pässe gespielt. Das ist für eine Mannschaft von Tim Walter auch absolut kurios und absolut überraschend. Der HSV mit 28 Klärungsaktionen, KSC hatte 8. Der HSV hat mehr Defensiv-Zweikämpfe bestritten als der KSC. Das sind schon Werte, die sehr überraschen. Vor allem, wenn man sich es einfach mal mit letztem Jahr vergleicht. Da hat der HSV beim KSC 2-4 verloren. Hatte damals 66% Ballbesitz, hat das Spiel, sagen wir, optisch komplett dominiert. Aber man sieht, ja, man hat einen Punkt mehr als letztes Jahr und wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Ja, also man agiert deutlich vertikaler, deutlich mehr mit langen Bällen, agiert ja trotzdem schon noch mutig im Ballbesitz, ganz klar. Also da sieht man schon noch viele Walter-Elemente, aber man ist auf jeden Fall ein bisschen flexibler geworden, würde ich es behaupten. Und bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht beim HSV. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass Schalke und Karlsruhe schon Teams sind, gegen die es aktuell schwer ist, sagen wir, auf 70% Ballbesitz zu kommen. Also das wird sich gegen andere Teams dann auch wieder relativieren. Aber ja, für die ersten beiden Spieltage auf jeden Fall schon mal sehr interessant.
Mit Lars Stindl ist ein spielerisch sehr begabter Mann und erfahrener Bundesliga-Profi zu den Karlsruhern gestoßen. Das sieht man in den ersten beiden Spielen schon, hervorragende Ballbehauptung und wirklich klasse im Anspiel. Ist Stindl für Karlsruhe die Masterclass, die man sich erhofft hatte?
Ja, bislang mit einem ganz klaren Ja zu beantworten. Man sieht es beim 2-2, wie er da die Ruhe behält und den Pass durchsteckt. Das ist einfach höchste Qualität für zweite Liga. Ist aber noch viel mehr, was Lars Stindl auszeichnet. Ja, zum Beispiel die meisten Kilometer auf dem Feld abgespult. 5 hohe Balleroberungen gehabt, ist top ins Spiel eingebunden, war selber 5-mal im gegnerischen 16er aktiv, wurde 5-mal gefoult, hat viele Bälle in 16er gebracht. Ja, passend dazu Christian Eichner, sein Trainer, der nach dem letzten Spiel gesagt hat, man kann ihm den Ball einfach nicht abnehmen. Und jetzt hat er gesagt, dass es durchaus ein Geschenk ist, dass Lars Stindl beim KSC spielt. Und ja, das würde ich als Schlusswort hierzu einfach mal stehen lassen.
Schalke gegen den FC Kaiserslautern. Eine Partie, die man jahrzehntelang in der Bundesliga verordnen musste. Frage, Julian, war die Partie auf ähnlich hohem Niveau?
Tatsächlich sehr schwierig zu beantworten, dieses Spiel schwierig einzustufen durch die 2 Platzverweise von Kaiserslautern. Natürlich viel verzerrt, auch dann, wenn man einen Blick auf die Statistik wirft. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Anfangsphase komplett ausgeglichen war. Spielerisch kam von beiden nicht so viel. Schalke wieder Mann gegen Mann über den ganzen Platz verteidigt. Ja, kann man drüber diskutieren. Aber prinzipiell, der FCK war auf jeden Fall auf Augenhöhe. Bei 11 gegen 11 hatte sogar dominante Phasen. Da ein bisschen Schalker typisch 1-0, wie es fällt. Standard von Uwe Jahn auf Terodde. Ja, die beiden waren ja schon beim letzten Aufstieg die Lebensversicherung und deutet schon wieder einiges darauf hin. Ich habe es angesprochen, die rote Karte gegen Lute. Ja, eine Situation, die man vorher schwach verteidigt, aber auch wo Lute unglücklich ausschaut. Mal wieder, muss man leider sagen. Kaiserslautern aber dann auch in Unterzahl, haben sie es dann im 4-4-1 sehr kompakt verteidigt. Schalke hatte wenig Ideen im Aufbau und war Lautern nach wie vor ganz gut drin. Dann kommt der zweite Platzverweis, Tomjak, gelb-rot. Dann ändert sich es natürlich noch mehr, ändert sich noch mehr die Statik, ganz klar. Schalke hatte dennoch wenig Ideen, hat, ja, okay, dann natürlich auch schwierig, aber hat keine Tiefe mehr hinbekommen. Balltempo war deutlich zu niedrig, was ich aber auch ein bisschen erschreckend fand, war der Schalker Spielaufbau mitunter. Ache hat es teilweise alleine geschafft, irgendwie 3 Spieler zum Abdrehen zu bekommen, die unter Druck zu setzen. Also auf jeden Fall nicht ideal gelöst. Für Kaiserslautern dann sicherlich billig, hast du, bitter, meine ich natürlich, hast du eine kleine Drangphase, bekommst einen klaren Eckball nicht, im Gegenzug fällt dann das 2-0, bei dem der Ersatztorwart wegrutscht. Also ja, war auf jeden Fall ein komischer Spielverlauf, schwierig zu bewerten. Wahnsinnig bitter für die Schuster-Elf, die ja wirklich ein gutes Spiel gemacht hat, aber keine Punkte mit nach Hause nimmt. Schalke wird froh sein, 3 Punkte tun auf jeden Fall gut, war viel Druck auf dem Kessel, wie auch Reis nach dem Spiel sagt. 3 Punkte, wie gesagt, tun gut, aber auch noch viel Arbeit zu tun.
Elversberg, Hansa Rostock, 1-2, späte Entscheidung. Mit Sicherheit keine fußballerische Feinkost mit dem glücklichen Ende für Hansa. Hansas Serie geht weiter, was ist da eigentlich los?
Es war sicherlich keine fußballerische Feinkost, die wir da in Elversberg bzw. Saarbrücken gesehen haben, aber dafür eben eine Menge Drama und dem glücklicheren Ende für Hansa. Ja, die Serie unter Alois Schwarz geht weiter. 5 der letzten 6 Saisonspiele hatte man am Saisonende gewonnen, hat sich dadurch furios den Klassenerhalt gesichert. Und auch jetzt zur neuen Saison startet man wieder mit 2 Siegen. Damit ist man jetzt saisonübergreifend seit 8 Spielen ungeschlagen und hat 22 von 24 möglichen Punkten geholt. Es hätten wohl wenige Alois Schwarz zugetraut, der eher für einen defensiveren Fußball steht, mit vielen Zweikämpfen, aber das scheint Hansa aktuell sehr gut zu tun und auch gut zu funktionieren. Offensiv hingegen versucht man es schnell und schnörkellos und ja, geht auch wirklich Risiko im Passspiel, das zeigt auch die Passquote von 71% zum Saisonstart. Passend zum Risiko das Verhalten in der Offensive, also man sucht häufig den Abschluss aus der Entfernung. 18 von 28 Schüssen waren bisher außerhalb des 16ers. Ja, letztendlich spielt auch der Faktor Glück eine entscheidende Rolle bei Hansa aktuell, muss man so ehrlich zugeben. Schließlich hätte man laut Expected Goals rund 5 Tore in dieser Saison schon kassieren können, also 4 mehr als tatsächlich. Wir hatten letzte Woche darüber geredet, Nürnberg hatte einiges liegen lassen, aber das zeichnet eben Hansa aus. Sie sind zur Stelle, wenn der Gegner die Chancen nicht macht. Nichtsdestotrotz sollte man sich jetzt nicht blenden lassen von diesem 6-Punkte-Start und weiter hart an sich arbeiten.
In der Vorwoche vom VfB Stuttgart zu Hansa Rostock gekommen, Perea. Was kannst du uns über ihn erzählen?
Das Drama trägt einen Namen, wobei man sagen muss, dass Kolke mit seinem gehaltenen Elfmeter natürlich auch einen entscheidenden Beitrag geleistet hat zu dieser dramatischen Aufholjagd. Aber der entscheidende Mann war natürlich Juan José Perea, der da erst wenige Stunden bei Rostock im Verein war, kam vom VfB Stuttgart per Laie und kam dann als Joker und füllte diese Rolle in Perfektion aus in der Nachspielzeit. Stach er zweimal zu, ansatzlos im Stile eines Mittelstürmers hat er beide Chancen wirklich eiskalt verwertet. Ja, also die Rostocker Fans können sich da auf einen interessanten Mann freuen. Noch kurz ein paar Sachen zu ihm. Das hat man vielleicht schon gesehen, ist ein sehr physischer Spieler. Das heißt, er ist schnell und robust. Nicht der technisch versierteste, aber eben sehr umtriebig, sehr fleißig, was natürlich zum Spiel von Hansa passt. Ist viel unterwegs. Er sucht auch immer mal wieder den Weg auf die Flügel, bietet da seine Läufe in die Tiefe an und zeigt sich dann auch gut im Abschluss, ist vielleicht durch seine Umtriebigkeit nicht der Torgefährlichste, aber das hat er jetzt im ersten Spiel schon gezeigt, dass wenn er im 16er auftaucht, da wirklich stark ist, stark in der Chancenverwertung und da können die Rostocker möglicherweise noch viel Spaß an ihm haben.
Elversberg ist jetzt mit einem Punkt aus 2 Spielen in die Saison gestartet. Was muss bei den Saarländern passieren?
für den Aufsteiger aus Elversberg natürlich unheimlich bitter. Man ist da wirklich selbstbewusst in die neue Liga gegangen, hat da seinen Stil bisher wirklich auch überzeugend durchgedrückt, aber hat das Ganze noch nicht ummünzen können in Siege. In beiden Spielen, sowohl in Hannover als jetzt auch gegen Rostock, war man auf keinen Fall die schlechtere Mannschaft, hatte einige Chancen, besonders bitter natürlich gegen Rostock, aber eben zweimal hat man den Gegner zurück ins Spiel kommen lassen und noch zwei Gegentore kassiert. Also bitterer Start für Elversberg, aber auf diesen Leistungen lässt sich definitiv aufbauen.
FC Nürnberg gegen Hannover 96. Nachdem die Gäste in der Halbzeit bereits durch zwei Elfmeter mit 2:0 in Führung gegangen waren, hatten wahrscheinlich die wenigsten Nürnberger Stadionbesucher noch Hoffnung auf einen Punkt. Was lief in der ersten Halbzeit falsch?
Ja, das 0-1 darf natürlich nicht passieren. Ein Ball im Aufbau von Matenia, den er nicht spielen darf. Geis stellt sich im Anschluss aber auch nicht sonderlich clever an. 2-0, ähnliches Problem. Lorenz, ja, auch einfach dumm angestellt im 16er, darf auch nicht passieren. Der Club, ja, durchaus, kann man so sagen, mit einigen wilden Ballverlusten, kann man auch vergleichen, 22 hohe Balleroberungen von Hannover im Spiel, der Club nur 7. Einfach zu viele unnötige, einfache Ballverluste, und dann sogar Glück, dass Schaub nicht das 3-0 macht, hat ja durchaus eine ganz gute Chance gehabt. Und ja, der Club durch Lawrence eine gute Chance gehabt, ansonsten aber deutlich weniger klare Chancen, wenn man es jetzt mit der Vorwoche in Rostock vergleicht, wo man eigentlich das Spiel ja gewinnen muss aufgrund der Chancen, war jetzt auf jeden Fall anders. Hatte der Club, ja, wie du sagst, vor allem in Halbzeit 1 viele Probleme, Hannover einen guten Zugriff aufs Nürnberger Spiel gehabt und ja, einfach nicht, kam nicht viel vom Club.
In der zweiten Halbzeit lief das komplett anders. Da hat der Club eine Wahnsinnsmoralleistung gezeigt. Was war der Schlüssel zum Erfolg?
Ich würde tatsächlich hier den Namen von Trainer Christian Fjell anfügen. Er hat in der Halbzeit Mut bewiesen, hat, ja, kann man auch sagen, keinen Halt von Namen gemacht, hat 4-mal in der Halbzeit gewechselt, alles andere als normal. Hat eben auch Valentini raus, Geis raus, da Ferner raus, also schon Entscheidungen, die du erstmal treffen musst, und hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht. Club hatte dann irgendwann mehr vom Spiel nach und nach, Hannover ein bisschen tiefer hinten reingedrückt, sind auch gut nach vorne gekommen, meiner Meinung nach, ins letzte Drittel. Dort hatte man da ein bisschen Probleme, einfach Gefahr zu entwickeln, auch weil es Hannover ganz gut verteidigt hat. Ja, dann zeigt sich auch die Qualität von Can Usun. Für mich, für uns, wenig überraschend. Wir haben ihn schon letztes Jahr in der Rückrunde, als er in der Jugend einfach herausragend gut performt hat, bei uns analysiert. Wir haben ihn jetzt in der Vorberichterstattung quasi vor der Saison schon angesprochen. Jetzt zahlt er unser Vertrauen zurück, möchte ich fast sagen, mit einem Doppelpack. Beim ersten Tor, ja, siehst du einfach seine tolle Schusstechnik. Ich möchte ansonsten gar nicht so viel über ihn sagen. Wie gesagt, haben wir schon ausführlicher getan. Ist auf jeden Fall ein Teil vom neuen Club unter Fjell, würde ich es bezeichnen, der fußballerisch schon Spaß macht. 2-2, muss man dann auch sagen, das ist schon ein Elfmeter. Ich habe es jetzt ein paar Mal gesehen. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man da drauf kommt, den zu pfeifen. Weiß nicht, vielleicht habe ich auch was übersehen, aber ja, ich hätte ihn jetzt zumindest nicht gegeben. Aber gut, dem Club wird es recht sein. Dann auch Usun hat das Selbstvertrauen, macht den eiskalt. Ja, am Ende ein bisschen glücklich für den Club. Aber ja, im ersten Spiel hätten sie mehr Punkte verdient gehabt. Deswegen unter dem Strich, was bleibt? Beide punktetechnisch auf jeden Fall nicht der Saisonstart, den sie sich erhofft haben. Beide für mich aber sehr spannende Teams, ja, spannender Kader, spannender Trainer, spannende Spielphilosophie, und bin ich auf jeden Fall gespannt, wo bei beiden die Reise noch hingeht.
Kommen wir schon zu unserem letzten Spiel, Magdeburg gegen Braunschweig. Christian Titz hat Magdeburg nicht nur zum Aufstieg geführt, er konnte auch die Klasse relativ souverän halten. Was ist das Erfolgserlebnis von Christian Titz und den Magdeburgern?
Ja, es ist einfach der wahnsinnig interessante Spielstil von Christian Titz. Auch nach zwei Spielen ist man jetzt mit 68% Ballbesitz im Schnitt, ja, damit Abstand am Platz 1 der Liga. Das kommt nicht überraschend, auch gegen Braunschweig hat man einmal mehr komplettes Zentrum überladen. Die beiden nominellen Flügelspieler um Artig und Cheka sind immer wieder nach innen in die Halbräume gerückt. Braunschweig im 5-4-1 sehr tief verteidigt, hatte wenig Zugriff darauf, würde ich sagen. Magdeburg finde ich einfach auch spannend, nur 6 Flanken im Spiel geschlagen, obwohl sie so viel am Ball waren. Sogar Braunschweig mehr geflankt. Das untermauert einfach auch nochmal diesen spielerischen Ansatz, den auch Titz im letzten Drittel spielen lässt. Versuchen alles durchs Zentrum zu lösen, versuchen sich flach in den 16er zu kombinieren. Was auch spannend ist, dass man tatsächlich, obwohl man so viel am Ball ist, eine gute Balance hat, hat jetzt nach 2 Spieltagen die meisten Defensiv-Zweikämpfe gewonnen. Also bei Magdeburg passt auf jeden Fall viel zurzeit. 4 Punkte aus 2 Spielen, guter Start. Und sind auf einem richtig guten Weg, die Saison aus dem Vorjahr zu bestätigen und vermutlich nochmal zu toppen.
Die Braunschweiger haben jetzt 2-mal Schalke, 1-mal Pokal, 1-mal Liga, danach starke Gegner wie den KSC und St. Pauli vor der Brust. Was macht Mut in Braunschweig?
Ja, ist tatsächlich schwierig. Du sprichst es an. 2 Spiele, Trainerwechsel gehabt, der durchaus umstritten war, 0 Punkte. Programm hast du angesprochen. Danach kommt, glaube ich, auch noch ein Auswärtsspiel bei der Hertha. Also da ist auf jeden Fall Druck da. Was Mut macht, ja, das ist das gute Verteidigen, das Trainer Hertel schon seinem Team mit auf den Weg geben kann. Aber ja, wir hatten es letzte Woche schon mal kurz darüber, dass der Trainerwechsel durchaus überraschend kam. Und nach 2 Spieltagen, muss man einfach sagen, hat sich wenig verbessert. Klar waren jetzt Spiele, wo schwierig ist, mit Ballbesitz zu glänzen, aber ja, bislang noch einiges an Arbeit vor sich und muss man sehen, wo die Reise hingeht.
Damit kommen wir auch schon zum Ende. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr Kritik oder Lob da lassen würdet. Dafür könnt ihr sehr, sehr gerne unsere sozialen Netzwerke benutzen.
Genau, auch von mir herzlichen Dank. Unter Social Media findet ihr uns unter Ballorientiert. Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook und Co. Gerne auch auf unserer Homepage vorbeischauen unter ball-orientiert.de. Hat Spaß gemacht. Wir hören uns nächsten Montag wieder.
Bis dahin, macht's gut. Servus.
Ciao.